Für mein Buch Kindheiten bin ich in viele Länder gereist und habe mit vielen Eltern gesprochen, mit Kindern gesprochen, mit Experten gesprochen. Und wir sind dabei ganz häufig auf ein Thema gekommen. Das war das Thema Vereinbarkeit. Ich war immer brennend daran interessiert, ja, wie schafft ihr das eigentlich? Wie schafft eine Mutter in Thailand das, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen? Wie schafft ein Vater in Schweden das? Wie schaffen Eltern in Amerika das? Und das hat mich dermaßen gefesselt, dass ich, als ich wieder zu Hause war von einer langen Reise in Asien, dachte, komm, ich muss mich dem Thema auch nochmal wissenschaftlicher nähern. Ich gehe nochmal zurück zur Uni und promoviere. Und genau zu dem Thema. Und da bin ich jetzt seit 2-3 Jahren dran. Ich promoviere zum Thema Vereinbarkeit im internationalen Vergleich. Gucke mir vor allem Europa an und auch die Gewerkschaften, was die zu dem Thema machen, wie sehr sie dazu beitragen, dass es sich verbessert. Und ich habe von vielen Eltern ganz praktische Tipps bekommen erstmal. Also ich habe zum Beispiel mit einer jüdischen orthodoxen Mutter aus Brooklyn gesprochen, die mir sagte, ja, das mit Familie, Beruf und auch in ihrem Fall die Religion, das ginge ganz gut zusammen, wenn der Mann pflegeleicht wäre. Das war ihre Erklärung. Sie sagte, solange der pflegeleicht ist, schaffe ich das alles. Er muss halt still im Hintergrund sitzen und das mitmachen und dann klappt das schon. Eine andere Dame aus New York erzählte mir, die anscheinend schon sehr beschäftigt ist, die sagte, sie legt ihre Kinder abends angezogen ins Bett. Dann kann sie morgens wertvolle Minuten sparen. Das ist auch ein interessanter Tipp. Und ich bin lange in Südamerika gewesen. Da gibt es halt sehr häufig Kindermädchen. Man lässt auch Kindermädchen bei sich zu Hause wohnen. Das ist natürlich eine große Unterstützung. Die Frage der Ausbeutung ist eine andere Geschichte. Die will ich heute Abend auch gar nicht ansprechen. Das kennen Sie. Auch in Asien greift man sehr viel auf Kindermädchen zurück. Und dadurch wird es natürlich wesentlich leichter, gerade für Frauen aus dem Mittelstand, Eltern aus dem Mittelstand, Beruf und Familie unter einen Hut zu kriegen. In Frankreich ist es so, dass dort Eltern massiv Unterstützung erhalten. Die haben eine tolle Infrastruktur, sehr gute Kinderbetreuung, ist sehr gut ausgebaut. Und in den Niederlanden zum Beispiel ist es so, dass dort sehr, sehr viele Teilzeit arbeiten. Gerade die Männer, fast 30% arbeiten in den Niederlanden Teilzeit. Was mir bei meinen Recherchen als erstes aufgefallen ist, dass kulturelle Werte und Vorstellungen die Debatte um die Vereinbarkeit ganz stark prägen. Also in welchem Verhältnis Familie und Beruf zueinander stehen, das ist von Kultur zu Kultur ganz unterschiedlich, wird auch unterschiedlich empfunden. Work-Life-Balance wird unterschiedlich empfunden. So ist es zum Beispiel in kollektivistischen Kulturen so, dass es viel seltener über Work-Life-Balance oder ein Defizit an Work-Life-Balance geklagt wird, als in europäischen Gesellschaften zum Beispiel, obwohl es dort teilweise auch schwieriger ist. Ich meine, man kann auch sagen, okay, die haben andere Probleme, Hauptsache sie haben einen Job, kommen gut über die Runden. Aber das ist selbst in Mittelstandsfamilien so, dass man sich da gar keine großen Gedanken macht, weil man sagt, die Arbeit ist das, was die Familie versorgt, das ist erstmal das Wichtigste. Alles andere wird sich schon irgendwie fügen. Man macht sich da keine großen Gedanken. Man hat natürlich auch einen stärkeren Familienzusammenhalt. Darauf komme ich aber noch später. Für die meisten Arbeitnehmer in Deutschland, auch in Österreich natürlich und der Schweiz, ist eine gute Work-Life-Balance heute viel wichtiger als eine Gehaltssteigerung. Es gibt eine aktuelle Umfrage vom Allensbach-Institut. Die haben halt Arbeitnehmer gefragt zu verschiedenen Varianten. Und da haben 67% der jüngeren Beschäftigten bereits gesagt, dass sie für eine bessere Vereinbarkeit den Job wechseln würden. Auch die Älteren, ich würde sagen älteren Mittelalten von 40 bis 49, haben ebenfalls überwiegend gesagt, sie würden sofort den Job wechseln, sobald sie eine bessere Work-Life-Balance in Aussicht haben. Die Unternehmer wissen das. Was sie aber falsch einschätzen und wirklich völlig unterschätzen, ist, dass gerade die 40- bis 49-Jährigen ganz massiv auf Unterstützung angewiesen sind und dass denen das wichtig ist. Weil sie denken immer noch, dass es so ein bisschen so Work-Life-Balance ist, was für die junge Generation, das sind die Millennials, die wollen auch nicht mehr so viel arbeiten und so weiter. Aber die haben noch nicht so richtig verstanden, dass es auch gerade ein Problem der Eltern ist. Und Eltern stehen halt unter großem Druck, es ihrem Arbeitgeber recht zu machen, weil dort noch nicht so richtig das Verständnis dafür geschaffen wurde, dass man halt ein Leben neben der Arbeit hat. Und nach einer Studie der AOK, die ist relativ aktuell, gaben 50% der Eltern an, ständig unter starkem oder sehr starkem Stress zu stehen. Wenn Eltern Stress verspüren, fragen sie sich häufig, warum das andere so scheinbar gelassen hinkriegen. Wer das Wort Work-Life-Balance googelt, der kriegt ja zig Tipps. Es ist also eigentlich nur eine Frage der persönlichen Organisation, so erscheint es manchmal. Der Ausdruck Work-Life-Balance impliziert, dass sich Beruf und Leben schon irgendwie in eine angenehme Balance bringen lassen. Arbeit und Leben, so das Ziel, könnten ja harmonisch zusammenspielen. Es soll etwas Fließendes haben. Doch eine echte Work-Life-Balance, die ist eigentlich nur unter den besten Bedingungen erreichbar. Eine Balance setzt nämlich voraus, dass man ständig Kontrolle über sein Leben hat. Aber wer hat das schon? Work-Life-Balance ist also ein Idealzustand. Die Soziologen nutzen deshalb lieber das Wort Work-Life-Enrichment. Ihnen geht es darum zu betonen, dass Work-Life-Balance eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Wenn Eltern Vereinbarkeitsstress empfinden, stresst das auch die Kinder. UNICEF veröffentlicht regelmäßig Studien, die das Wohlbefinden der Kinder in Europa weltweit messen. Und was sich da ganz klar zeigt, ist, dass gerade in den Ländern, in denen Eltern Zeit gegeben wird für ihre Kinder, das sind die Niederlande, Schweden, Dänemark, Finnland, dass es dort den Kindern viel besser geht. Deutschland und Österreich liegen da immer so ein bisschen im Mittelfeld. Es gibt natürlich weitere andere Komponenten. Man kann auch über die Komponenten noch diskutieren, inwieweit sie auch valide sind. Aber es ist interessant zu sehen, dass auch bei anderen Institutionen wie der WHO und auch dem OECD ähnliche Ergebnisse sich zeigen. Also Stress, wenig Zeit für Kinder wirkt sich massiv schlecht auf das Wohlbefinden von Kindern aus. In Deutschland und Österreich hat sich im vergangenen Jahrzehnt in Sachen Familienpolitik einiges getan. Also wir könnten eigentlich alle ganz zufrieden sein. Es bewegt sich etwas, vor allem im Vergleich zu anderen Ländern, die von bezahlter Elternzeit noch träumen können. Doch warum geht es nach den Studien von UNICEF den Kindern nur mittelmäßig in Deutschland und Österreich? Es liegt vor allem an der großen Ungleichheit in unseren Ländern, an der steigenden Kinderarmut, das ist ganz dramatisch, und an der relativ großen Zahl von Alleinerziehenden, die nicht besonders gut unterstützt werden. Und die haben sehr große Probleme mit der Vereinbarkeit. Darauf komme ich noch später zurück. Ich treffe mich in Berlin regelmäßig mit ein paar Müttern aus Amerika und die schwärmen immer, wie einfach das auch eigentlich in Deutschland ist. Man hat die Elternzeit, der Job ist garantiert etc. In Amerika sieht es so aus, dass man nach 6 Wochen an seinem Arbeitsplatz zurück sein muss. Sonst ist der Job weg. Die meisten sind auch nach 6 Wochen zurück. Und wenn ich so ihre Erzählungen höre und die meine Erzählungen höre und die also auch nicht so, sie können das nicht so richtig verstehen. Was ist los mit euch? Warum beklagt ihr euch eigentlich? Ihr habt doch alles. Warum klappt das nicht mit der Work-Life-Balance? Also ich sehe halt auch immer wieder, es gibt das Artikel, alles geht gar nicht, es geht alles gar nicht oder die alles ist möglich Lüge. Es gibt erscheinen ständig Bücher, die sagen, es ist nicht machbar, wir schaffen das nicht, das ist zu viel. Und da kann man sich manchmal dann fragen, gerade wenn man in andere Länder guckt, jammern wir vielleicht auf hohem Niveau? Sind wir Memmen, kriegen wir das nicht hin? Also meine Antwort ist eindeutig nein. Also wir jammern nicht auf hohem Niveau. Es gibt eine grundsätzliche Vereinbarkeitsproblematik, weil Vereinbarkeit lässt sich nicht einfach durch Kinderbetreuung herstellen. Denn ihr gegenüber steht eine Arbeitswelt, die noch immer davon ausgeht, dass jemand zu Hause das Backup macht. Die geht halt noch immer von dem Prinzip des männlichen Ernährers aus, der flexibel einsetzbar ist, der ständig verfügbar ist und zu Hause richtet es schon jemand. Und das ist noch sehr weit verbreitet. Viele Arbeitgeber agieren immer noch so, als hätten die Angestellten keine Verantwortlichkeiten neben ihm. Sorry. Und das macht es natürlich schwierig. Man hat dieses tolle Konstrukt, man hat diese Konzepte, man hat viele, viele neue Unterstützungsleistungen für Eltern ins Leben gerufen. Aber solange die Wirtschaft sich sträubt und solange die Unternehmen konservativ bleiben, kommen wir nicht so richtig weiter. In einigen Ländern wird ja vorgelebt, dass es besser geht. Ich möchte gleich noch einige Beispiele anbringen. Ich habe jetzt ein paar Thesen zusammengefasst, wie es anders gehen kann. Also es gibt die Möglichkeit. Ich denke, Vereinbarkeit ist möglich. Wir sehen all diese Beispiele aus den verschiedenen Ländern. Wir können uns von denen inspirieren lassen. Was mir sehr wichtig ist, zu betonen, wir brauchen ganz dringend eine neue Feierabendkultur. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Es wird viel zu viel gearbeitet, es werden zu viele Überstunden gemacht in Deutschland und Österreich. In Österreich, habe ich erfahren, arbeitet jeder achte Mann über 50 Stunden die Woche regelmäßig. Das ist schon eine enorme Zahl. In Deutschland sieht es ähnlich aus. Es wird immer mehr gearbeitet. In den letzten 10 Jahren ist die wöchentliche Arbeitsbelastung von Männern und Frauen massiv gestiegen. Wenn man sich Schweden anguckt, die Schweden arbeiten beide, Väter und Mutter, fast alle Vollzeit, also fast alle 40-Stunden Jobs. Aber sie machen auch sehr pünktlich Feierabend. Auch die Chefs und die Chefin gehen. Also um 16 Uhr oder 17 Uhr, wenn man in Schweden ist, ist Schluss in den Büros. Dann gehen die Leute nach Hause, auch die Chefs holen ihre Kinder aus der Schule ab, man macht Feierabend. Was man herausgefunden hat, es gibt ja viele Studien dazu, die sich damit beschäftigen, die sagen, okay, warum muss eigentlich dieses Konzept 8 Stunden, warum muss es eigentlich noch sein? Das ist doch ganz überholt. Weil klar ist, nach 6 Stunden eigentlich lässt die Konzentration nach. Es gibt gerade eine große Studie aus Australien, die genau das belegt, dass 4 bis 6 Stunden eigentlich die perfekte Arbeitszeit wären. Mehr kann man eigentlich nicht schaffen. Danach ist die Konzentration weg. Es ist nicht effizient. In Schweden gibt es auch inzwischen einige Experimente mit dem 6-Stunden-Tag. Toyota in Göteborg zum Beispiel experimentiert damit. Und es wird auch gerade wissenschaftlich begleitet. Es gibt noch keine abschließenden Ergebnisse dazu, aber die ersten Vorergebnisse zeigen, es führt massiv zu einer Verbesserung der Produktivität und es führt auch zu einer Verbesserung der Lebensqualität der Mitarbeiter. Eine weitere These. Vollzeitarbeit könnte man neu definieren. Warum muss ein Vollzeitjob 40 Stunden bedeuten? Ich meine, die Unternehmen haben ja alle Möglichkeiten. Sie könnten ja auch sagen, es reicht mir, wenn du 35 Stunden in der Woche kommst. Frankreich ist das einzige Land in der westlichen Welt, das sich national dazu durchgerungen hat, Vollzeit neu zu definieren. Dort gibt es die 35-Stunden-Woche. Das führt auch dazu, dass in Frankreich viel mehr Eltern beide Vollzeit arbeiten können. Zusätzlich gibt es dort, wie erwähnt, ein qualitativ hochwertiges Betreuungssystem. Die Kinder sind sehr verlässlich, spätestens ab 3 in der École Maternelle untergebracht. Vorher gibt es auch Krippen. Die Erzieherinnen sind an der Uni ausgebildet. Es gibt eine Kinderkrankenschwester, die sie zusätzlich betreut. Es ist also ein sehr verlässliches System. Es gibt auch keine große Debatte. Geht das mit der Vereinbarkeit? Geht das nicht? Was man aber auch sieht, ist, dass es vor allem wieder nur die Frauen machen. Es gibt zwar die 35-Stunden-Woche offiziell, inoffiziell arbeiten die Männer aber doch wieder mehr. Weil genau das Problem, das wir in Deutschland und Österreich haben, ist diese Präsenzkultur, die von Eltern, von ihren Mitarbeitern verlangt, wenn sie einsatzbereit sich zeigen wollen, mehr arbeiten, präsent sind, länger da bleiben, bis 7 arbeiten, bis 8 arbeiten. Also grundsätzlich Präsenz zeigen, sonst ist man nicht engagiert genug. Und genau das Problem hat man in Frankreich immer noch. Das führt dazu, dass trotz aller Gleichberechtigung, trotz all dieser Frauen, die auch im Arbeitsmarkt sind und dadurch auch ökonomisch unabhängig sind, immer noch das Problem auftritt, dass sie an die gläserne Decke stoßen. Sie kommen nicht voran. Und das liegt genau an dieser Präsenzkultur. Das ist hier alles vertauscht. Eine andere Alternative ist, mehr vollzeitnahe Teilzeit zu schaffen. Ich habe ja gerade hier gehört, dass auch hier UF sehr viel Angestellte Teilzeit arbeiten, dass die Quote sehr hoch ist, auch unter den Männern, dass es bei den Männern auch schon gefragter ist, auch 80% zu arbeiten. Was sich in Studien zeigt, ist, dass Männer grundsätzlich gerne weniger arbeiten würden. Frauen gerne ein bisschen mehr, weil Teilzeit bei Frauen halt oft bedeutet, 40-50% Jobs. Und sie kommen da nicht so recht voran. 60% der Paare wünschen sich eigentlich eine Arbeitszeit, in der beide jeweils 32 Stunden in der Woche arbeiten. Realisieren können das bisher nur 3%. Da ist wirklich ein riesen Riesenbedarf, da etwas zu machen. Teilzeit hat zumindest in Deutschland, ich denke auch in Österreich, oft noch einen relativ schlechten Ruf. Es gibt sehr viele Vorurteile. Die Teilzeitkräfte tragen weniger Verantwortung, sie leiten kleinere Teams und werden weniger wahrgenommen. Der Bund Deutscher Arbeitgeber sagt, Teilzeitarbeit bringt Unruhe in die Betriebe. Wenn man diesen Satz hört als Eltern, das ist ein gewisser Affront. Den kann ich jetzt nicht leugnen, weil was es bedeutet, als Eltern Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, ist ein bisschen mehr als Unruhe in den Familien und privat. Wenn es nur Unruhe ist, das denke ich mal, ist zu lösen. Viele Studien gibt es dazu, weltweit. Alle zeigen, Teilzeitarbeiten sind produktiver, effizienter und haben auch eine bessere Work-Life-Balance. In der Schweiz, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, gibt es eine ganz tolle Organisation, die nennt sich der Teilzeitmann. Da haben sich ein paar Männer zusammengetan, die ein bisschen die Nase voll hatten von dieser wahnsinnigen Präsenzkultur in der Schweiz. Es gab da ja auch einige bekannte Fälle von Selbstmorden unter Managern. Da gab es eine große Debatte, wir arbeiten alle zu viel, wir machen uns verrückt, wir haben keine Zeit mehr für unsere Familien, es muss was getan werden. Und die Teilzeitmänner bieten Coachings und Beratung an, die gibt es auch in Österreich und Deutschland. Und die haben es innerhalb weniger Jahre geschafft, die Teilzeitquote unter Männern von 11% auf 16% zu steigern. Das ist schon ein guter Erfolg. 20% ist das Ziel, aber es hat sich schon etwas getan. Wenn man nur sieht, 50% der Frauen arbeiten Teilzeit, da ist natürlich eine Riesendivergenz dazwischen. Es gibt ein Land, unser Nachbarland, da arbeitet jeder dritte Mann in Teilzeit. Und sogar 11% der niederländischen Führungskräfte arbeiten in Teilzeit. In Deutschland sind das zum Beispiel nur 4%. 80% der Niederländer sind davon überzeugt, dass Chef sein, Familie haben und auch Angehörige pflegen gut zusammenpasst. Also da gibt es eine ganz andere Kultur. Man sieht es alltäglich, dass Teilzeit ja Mitarbeiter nicht davon abhalten muss, Karriere zu machen. Es ist etwas Selbstverständliches. Und je öfter Teilzeit auch von Männern wahrgenommen wird, umso selbstverständlicher wird das. Das ist ein Prozess. Es braucht echte Rollenvorbilder. Das sieht man an der Schweiz und auch an den Niederlanden. Die Niederländer sind sowieso relativ fortschrittlich, was familienpolitische Leistungen betrifft. Die haben seit ein paar Monaten das Recht, Homeoffice zu beantragen. Die müssen nicht nachweisen, dass sie das unbedingt brauchen, sondern die Chefs müssen nachweisen, dass es nicht geht. Das ist eine schöne Regelung. Der Chef steht also in der Beweispflicht. Und das führt dazu, dass sich viel mehr trauen. Weil in Deutschland, gibt es wieder eine neue Zahl, ist das wieder rückläufig. Immer weniger Unternehmen sind bereit, Homeoffice überhaupt anzubieten. Noch nicht mal für einen Tag oder für einen halben Tag. Das hat einen sehr schlechten Ruf. Es geht wieder um die Präsenzpflicht. Der da ist, arbeitet. Der nicht da ist, arbeitet nicht. Es gibt wieder mal einige Studien, die zeigen, Unternehmen mit flexiblen Arbeitsformen sind bis zu 3-mal profitabler. Das wirkt sich nicht schlecht auf die Arbeitsleistung aus. Die Leute sind motivierter. Sie haben die Möglichkeit, das Leben an die Arbeit anzupassen. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Den holländischen Kindern geht es ganz besonders gut, natürlich auch den Eltern. Das liegt vor allem an der Flexibilität der Unternehmen. Man hat Zeit für die Familie. Denn je mehr Stress Eltern erfahren, umso unsensibler reagieren sie auf ihren Nachwuchs. Es gibt eine ganz große Studie, eine interessante Studie aus Michigan, die über 700 Kinder zu ihrer Stressbelastung gefragt hat. 60% der Minderjährigen nervt es ganz massiv, wenn Eltern zu lange im Büro bleiben. Es stört sie allerdings auch, wenn sie zu lange zu Hause arbeiten, also im Homeoffice keine Ruhe mehr geben und weitermachen. Besonders bitter ist es für sie allerdings, wenn sie die jobbedingt wichtige Veranstaltungen versäumen, zum Beispiel Schulaufführungen, Weihnachtsfeiern oder das Fußballspiel. Kinder haben schon sehr viel Verständnis für die Arbeit ihrer Eltern, aber wenn sie ständig irgendwie wieder was verpassen, auch der Vater nicht dabei sind bei den Schulaufführungen etc., dann trifft es sie schon ganz schön hart. Fast die Hälfte der Kinder gab an, dass sie die Zeit, die sie mit ihren Eltern verbringen, uneingeschränkt genießen. Und wenn die Kinder gefragt werden, was das Coolste oder Beste sei, das die Eltern je für sie getan hätten, dann waren das gemeinsame Aktivitäten. Zelten, Ausflüge, Zoobesuch, natürlich gemeinsame Urlaube. Besondere Aktivitäten und abenteuerliche Ausflüge verbinden. Aber Kinder genießen auch ganz besonders den Alltag, das alltägliche Zusammensein. Das ist ihnen fast noch wichtiger. Zum Beispiel ein gemeinsamer Schulweg. Das gemeinsame Abendessen, das ist Kindern sehr wichtig. Es gibt nämlich diesen Begriff, der seit, wir sagen, 10, 15 Jahren aus Amerika auch nach Europa übergeschwappt ist. Der sagt, Quality Time ist doch, ersetzt da auch Quantity Time. Wenn man die Zeit nur intensiv mit seinen Kindern verbringt, dann ist es doch auch gut, dann kann man doch viel Zeit wieder wettmachen. Das stimmt aber nicht, weil diese ganz speziellen Momente, diese schönen Momente, die man mit seinen Kindern verbringt, die entstehen erst oft aus einer, ja, aus ein bisschen mehr Zeit. Man braucht Zeit, damit sich Unterhaltungen entwickeln, gerade mit Teenagern auch. Man kann das nicht in einem bestimmten Moment pressen. Es ist schön, wenn man tolle Aktivitäten mit den Kindern macht, wenn man sich Zeit nimmt, mal einen schönen Ausflug zu planen, aber das allein ist es nicht. Die wirklich wichtigen Gespräche, die entstehen dann doch nur spontan. Spanien steht bei den internationalen Well-Being-Studien immer ganz weit oben. Das liegt jetzt nicht an dieser tollen Infrastruktur, die sie nicht haben. Es gibt kaum Betreuungsplätze, es gibt keine bezahlte Elternzeit. Das ist wirklich schwierig für Eltern in Spanien. Es führt auch dazu, dass in Spanien die Geburtenrate sehr, sehr niedrig ist. Trotz der unglaublich großen Kinderliebe in Spanien. Die Spanier lieben Kinder. Also sehr schwierig für sie. Trotzdem geht es den Kindern relativ gut dort, weil man sich sehr, sehr viel Zeit für sie nimmt. Zeit mit der Familie, mit der Großfamilie. Man geht in Parks zusammen, nachmittags nach der Schule. Man trifft sich am Wochenende zum gemeinsamen Essen. Man macht Ausflüge. Das ist in Spanien wirklich eine große, große Tradition. Und das tut den Kindern sehr gut. Die sprechen in diesen Studien immer davon, es ist toll, die Zeit mit Opa zu verbringen, mit Oma, mit der Tante, mit den Cousinen. Das ist in Spanien eine ganz schöne, ganz tolle Kultur. Das tut den Kindern sehr gut.